Liebe Freunde, ich muss euch heute sagen, mein Antrag auf Ausreise ist gestellt. Und ich will euch auch die Gründe dafür nennen. Der erste Grund, es gibt hier zu vieles, was mir nicht gefällt und womit ich nicht einverstanden bin. Ich gebe offen zu, meine eigentliche Heimat ist nun mal nicht hier, sondern drüben. Der zweite Grund, ich kriege schon jetzt von drüben vieles geschickt, was mir das Leben hier sehr erleichtert. Das ist zwar erst eine Art Vorschuss, aber zeigt mir immerhin, wie gut es da drüben ist. Und der dritte Grund, mein bester Freund ist dort. Und er hat einen steinreichen Vater und in dessen Haus ist eine Wohnung für mich frei. Bis zu meinem Ausreisetermin, das kann ja mal sehr schnell gehen, da will ich hier unter den gegebenen Umständen meine Arbeit weiter tun. Jedenfalls der Antrag läuft und es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann ich nach drüben gehe. Wenn ich von drüben spreche, meine ich natürlich nicht die Bundesrepublik oder den Westen. Dass ich die Auswanderung in die BRD abgelehnt habe, das wisst ihr ja. Und im Übrigen heiße ich nicht Biermann, sondern Lehmann. Nein, Freunde, wenn ich von drüben spreche, da meine ich nicht den Westen, sondern da meine ich den Himmel, wie es in der Bibel mal formuliert wird, im Philipperbrief. Da heißt es, unsere Heimat ist im Himmel. Oder im 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Dort heißt es im Vers 8, ich habe Lust auszuwandern und bei dem Herrn einzuwandern. Das ist der Predigttext, der für diesen Sonntag heute vorgeschrieben ist. Und darüber will ich auch jetzt reden. Ich habe Lust auszuwandern und bei dem Herrn einzuwandern. Jesus, mein bester Freund, hat mich schon lange zu sich eingeladen. Der hat als Unterpfand und Vorschuss mir seinen Heiligen Geist geschickt. So heißt es hier im Vers 5, als Unterpfand hat er uns seinen Geist gegeben. Das ist die Kraft, von der ich hier schon lebe. Und er hat den vollen Preis für meine Erlösung bezahlt. Er hat schwer geblutet dafür, dass ich rauskomme. Und er hat auch einen Weg, wie er mich über die Grenze des Todes bringt. Das ist die Auferstehung von den Toten. Jesus hat gesagt, im Hause meines Vaters, da sind viele Wohnungen frei. Und ich bereite euch eine vor. Das heißt also, er hat meinen Namen schon dort in das Buch des Lebens eingetragen. Und auch für dich ist noch ein Platz dort in diesem Hausbuch Gottes frei. Auch für dich ist eine Wohnung vorbereitet. Aber nicht wie bei der AWG, wo du schuften musst und rubeln musst. Du brauchst bei Jesus nichts zu leisten und nichts zu bezahlen. Auch keine Schmiergelder sind nötig. Manche denken ja, wenn sie ihre Kirchensteuern bezahlen, da müsste die Sache mit dem lieben Gott wie geschmiert laufen. Du brauchst überhaupt weiter gar nichts machen, als das Angebot von Jesus anzunehmen. Du sollst ihn annehmen, das ist alles. Und wenn du Jesus annimmst, da klappt das mit deiner Übersiedlung. Da ist dein Fall in den allerbesten Händen. Bloß über den Zeitpunkt kann ich dir noch nichts sagen. Vielleicht bist du heute Abend dran, wenn du wie so irrer nachher mit deinem Motorrad nach Hause rast. Vielleicht auch noch ohne Schutzhelm, das fällt ja dann schon nicht mehr unter Unfall, das ist ja schon Selbstmord. Aber vielleicht hast du noch mehr Zeit, noch ein paar Jahre oder Jahrzehnte, ich wünsche es dir von Herzen. Aber eines Tages, da ist deine Zeit abgelaufen. Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, dass ein Tag kommt, wo es dich nicht mehr gibt? Da gibt es noch auf irgendeinem Friedhof ein Stein, da steht dein Name drauf und die Kreuzel dahinter. Die meisten, die da vorbeigehen, wissen nicht, was der Name bedeutet. Und die paar Leute, die den Namen dann noch kennen, die sterben auch bald. Und auch dein Grabstein fällt weg. Es kommt ein Tag, wo du weg bist. Oder sagst du, nein, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht und ich will mir auch keine Gedanken drüber machen. Ich bin jung, ich will leben. Ich will erstmal das Leben genießen. Und an den Tod und was dann kommt, da denke ich später. Wenn du so denkst, da kommst du mir vor wie ein Autofahrer, der sagt, erst wird mal Gas gegeben, gelenkt wird später. Also angenehme Fahrt wünsche ich dir, Kollege. Das ist schon mancher, bloß weil er mal über 100 gefahren ist, gleich über den Jordan gefahren. Im Übrigen stimmt das gar nicht, dass du nicht an den Tod denkst. Und wie du an den Tod denkst. Warum bist du denn so versessen drauf, mit Vollgas zu leben? Weil du weißt, dass das Leben ein Ende hat. Warum bist du denn so scharf drauf, alles mitzunehmen? Weil du ganz genau weißt, irgendwann ist mal Schluss. Warum machst du dir denn Sorgen, wenn du nicht in bist? Mit 14 immer noch ungeküsst. 15 immer noch kein Freund. 16 immer noch Jungfrau. Warum hast du denn solche Angst, du könntest was verpassen? Weil du ganz genau weißt, dass deine Lebenszeit begrenzt ist. Und daher deine Gier, vorher noch möglichst viel mitzunehmen. Und gerade wenn du sagst, mich interessiert nur, wie ich mein Leben genießen kann. Und an den Tod denke ich nicht. Gerade das ist der Beweis dafür, dass du an den Tod denkst. Und nicht nur, dass du daran denkst, sondern dass du auch davor Angst hast. Deine Lebensgier ist der Beweis deiner Todesangst. Gerade in den Stunden, wo es einem am besten gefällt, da spürt man am allerschmerzlichsten, dass die Uhr unseres Lebens unerbittlich abläuft. Der Countdown hat begonnen. Du kannst die Zeit nicht anhalten. Ich werde nie den Abend vergessen, als ich mein erstes Konzert mit Louis Armstrong erlebte. Der war damals noch voll in Form. Ich war ganz jung. Und ich saß in dieser Konzerthalle drin. Ich dachte, ich träume, dass ich diesen Mann, den kannte ich bloß von Schallplatten, der war schon für mich wie eine Legende, dass ich den vor mir sah. Man konnte die Schweißperlen sehen, ihr wisst ja, der schwitzte immer so mit seinen Taschentüchern da. Dass ich diesen Mann vor mir sehen konnte und dass ich das Konzert hören konnte, das war so traumhaft, so unwahrscheinlich schön. Ich konnte das kaum fassen. Ich war einfach selig und ich hatte nur einen Wunsch. Während des ganzen Konzerts, das Konzert sollte nie aufhören, das sollte immer so weitergehen. Und trotzdem musste ich, gerade weil es so herrlich war, ich musste die ganze Zeit dran denken, in 2 Stunden, in 1 Stunde, in spätestens 1/4 Stunde ist das vorbei. Und so war es ja auch. Nach der letzten Zugabe, da fiel der Vorhang, Licht aus, und ich musste rausgehen, in die Finsternis der Nacht, in einer fremden Stadt. Ich hatte zum Glück dort einen Freund, bei dem ich übernachten konnte. Mein Freund, ich frage dich, wo gehst du hin, wenn die Vorstellung, die du dir von deinem Leben gemacht hast, wenn die endgültig vorbei ist? Hast du einen Freund, der dich aufnimmt, wenn bei dir der Vorhang fällt? Wenn du abtreten musst, wenn du raustreten musst in die Finsternis des Todes? Hast du einen Freund, der dann eine Wohnung für dich hat, wenn du hier deine Zelte abbrechen musst? In unserem Predigtabschnitt im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, da heißt es im Vers 1, wir wissen, wenn das Zelt, in dem wir jetzt leben, nämlich unser Körper, abgebrochen wird, hat Gott eine andere Wohnung im Himmel für uns bereit. Er hat selbst dafür gesorgt, und sie wird für immer Bestand haben. Hier wird also unser Leben verglichen, sozusagen mit einem Zelt. Die Erde ist der Campingplatz und wir sind die Touristen. Jeder von uns versucht, sich das Zelt seines Lebens so nett und gemütlich wie möglich einzurichten. Das ist unser gutes Recht. Wir sollen bloß nicht vergessen, dass es eines Tages sehr ungemütlich wird auf dem Zeltplatz, wenn die Herbststürme kommen und uns ein Zeltpflock nach dem anderen rausreißen, bis dann der ganze Laden zusammenklappt. Was sind das für Pflöcke, mit denen du das Zelt deines Lebens festgemacht hast? Woran du dich klammerst und woran du dich hältst und worauf du aufbaust, worauf du dich verlässt? Deine Gesundheit? Ja, die geht flöten. Oder dein Geld, damit kannst du dir nicht eine Stunde Leben erkaufen. Vielleicht deine guten Beziehungen. Naja, wenn du einen Chefarzt kennst, der kann dir vielleicht ein Bett im Krankenhaus versorgen, aber vorm Tod kann er dich auch nicht retten. Verstehst du, so wie dir im Laufe deines Lebens ein Zahn nach dem anderen gezogen wird, bis du bloß noch mit dem Gebiss klapperst, so werden dir alle diese Pflöcke einer nach dem anderen rausgezogen. Und dann klappst du ab. Und wenn du dein Leben nicht an Jesus festgebunden hast, da wird es für dich dann nur noch Heulen und Zähneklappen geben. Auch wenn du an Jesus glaubst, klappst du eines Tages ab. Wir sind alle Sterbende, egal wie alt wir sind. Und wir haben alle Angst vor dem Tode, egal ob wir Christen oder Atheisten sind. Das Sterben ist für jeden hart. Ganz egal, was uns nach dem Sterben erwartet, es ist für jeden schrecklich. Ich bin vor ein paar Tagen zu einem alten Mann gerufen worden, der am Sterben liegt. Der liegt schon seit vielen Monaten da und wartet darauf. Und jetzt sind die Schmerzen so unerträglich, dass keine Spritze dem Mann mehr hilft. Wenn man das sieht, wie einer diesen Todeskampf auf sich nehmen muss, er weiß, er stirbt und hat wahnsinnige Qualen. Das ist schrecklich, wie ein Mensch zerfällt und wie er leiden muss. Und es ist wunderbar, wenn ein solcher Mensch in diesen Kämpfen einem sagen kann, Herr Pfarrer, ich weiß, wo ich hingehe. Und wenn er zu Gott bittet, dass Gott ihn nimmt, aber versteht ihr, das ist ein geborgenes Sterben in aller Schrecklichkeit, dass er weiß, ich gehe aus dieser beschissenen Welt mit Qualen und Leiden, gehe zu meinem Herrn. Aber ich sage euch, es ist auch für Christen furchtbar, sterben zu müssen, wenn man durch die Qualen des Todes durch muss. Und ich möchte dich warnen, egal ob du Christ oder Atheist bist, dass du das Problem deines Todes auf die leichte Schulter nimmst. Und dass du es abtust mit diesem oberflächlichen Satz, irgendwann muss jeder schließlich mal sterben. Was heißt hier, Mann muss irgendwann sterben? Du musst sterben, verstehst du das? Du! Und was heißt hier, das Sterben, das ist normal. Wenn das Sterben normal wäre, da brauchte sich ja keiner davor zu fürchten. Normal ist, dass du dir abends, wenn du dich in dein Bett legst, deine Klamotten ausziehst. Aber unnormal ist, wenn dir jemand deine Klamotten eine nach der anderen wegnimmt, bis du nackt im eiskalten Freien stehst. So ist das oft gewesen im KZ, wenn es da hieß, antreten zum Appell ohne Kleidung. Die Corrie ten Boom, eine Holländerin, die hat das oftmals in ihrem Leben mitmachen müssen, diesen Zählappell nackt. Und die schreibt in ihrer Biografie, das ist schlimmer als irgendetwas, das wir bisher erlitten haben. Nie in unserem Leben haben wir uns so kalt, so erniedrigt, so elend gefühlt wie damals. Vor nichts hat sich Corrie ten Boom so gefürchtet wie vor diesem Unbekleidetsein. Und genau mit diesem Gefühl beschreibt der Apostel Paulus hier im Korintherbrief die Angst vor dem Tode und das Sterben. Er sagt im Vers 3, ich möchte nicht sozusagen nackt vor Gott dastehen. Denn, so fährt er dann fort im Vers 10, wir müssen alle zum Appell vor Christus erscheinen, wenn er Gericht hält. Und dann wird jeder bekommen, was er verdient hat. Je nachdem, ob er in seinem irdischen Leben Gutes getan hat oder Schlechtes. Das heißt doch mit anderen Worten, nach dem Tode ist keineswegs alles aus. Sondern Jesus kommt wieder, er kommt zum Gericht. Und da kommst du nicht drum rum. Es kommt der Tag, wo es dir so geht wie dem David, von dem ich das letzte Mal geredet habe. Der hatte seine Sünde geschickt vor Gott und allen Menschen versteckt, war untergetaucht. Und eines Tages kommt der Prophet Nathan zu ihm und sagt, du bist entdeckt. Du bist der Mann, der das und das getan hat. Und da musste der David einsehen, jetzt bin ich dran. Hier muss ich Farbe bekennen. Ich bin felsenfest überzeugt, dass vor 4 Wochen viele von euch hier gewesen sind, die sich genau angesprochen gefühlt haben und die gemerkt haben, der redet von mir. Der meint mein Leben. Und eigentlich müsste ich mit meiner Schuld endlich mal vor Gott hintreten. Aber du hast dich wieder aus der Kirche rausgeschlichen, ohne dass du dich wie David vor Gott gebeugt hast. Na, das ist deine Sache. Meine Sache ist es, dir heute zu sagen, im jüngsten Gericht kannst du dich nicht mehr davon schleichen. Sondern dann musst du vor Gott stehen. Du musst stehen bleiben. Und dann kommt die große Enthüllung, wo alle Masken, auch alle frommen Masken, fallen. Wo es keine Täuschung und keine Selbsttäuschung mehr gibt, keine Lüge, keine Illusionen, sondern da gibt es nur noch nackte Tatsachen. Dich und dein Leben und was du aus deinem Leben gemacht hast. Gutes und Schlechtes. Und aufgrund dieser Fakten, die du selber geschaffen hast, wirst du beurteilt werden. Und deswegen ist das eben keineswegs gleichgültig, wie du dir dein Leben hier einrichtest und wie du lebst und was du daraus machst. Diese Welt hier, in der wir leben, das ist nicht unsere Heimat, sondern das ist der Zeltplatz mit beschränkter Aufenthaltsgenehmigung. Und wir sind Touristen auf der Durchreise, nicht auf der Ferienreise, wir sind auf Dienstreise. Das heißt, wir müssen am Schluss uns verantworten. Es steht in der Bibel im Hebräerbrief, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben und danach kommt das Gericht. Und im Gericht, da gibt's bloß 2 Urteile. So steht's in Matthäus 25. Entweder sagt Jesus, kommt her zu mir, ihr Gesegneten meines Vaters, und nehmt das Erbe, was euch bereitet ist. Oder er sagt, geht weg von mir, ihr Verfluchten. Wenn du an Jesus glaubst, hast du das ewige Leben. Wenn du nicht an ihn glaubst, gehst du zum Teufel. Das sind die beiden Möglichkeiten. Und du bist hier auf dieser Erde, um dich zu entscheiden, um zu wählen. Und ich sage dir, Jesus wird deine Entscheidung unter allen Umständen akzeptieren. Wenn du Jesus ablehnst und wenn du dieses Leben hier ohne ihn führen willst, da wird er dich nicht zwingen, die Ewigkeit mit ihm zu vollbringen. Verstehst du, er lädt dich dazu ein. Er möchte dich bei sich haben, aber er zwingt dich nicht. Und du darfst dir nicht einbilden, du könntest, bloß weil du so ein ganz netter und braver Mensch bist und vielleicht humanistisch gesinnt, du könntest deswegen in Gottes Reich noch so mit reinschlüpfen. Du darfst nicht denken, der liebe Gott wird dich dann schon noch aus irgendeinem Grunde nehmen. Es gibt keinen lieben Gott. Und es gibt keine guten Menschen. Es gibt vor Gott nur Sünder. Es hat mal ein Kumpel zu mir gesagt, wenn ich nicht irre, da sehe ich dich sogar da hinten stehen. Er hat gesagt, du glaubst ja von Berufswegen, dass die Menschen gut sind. Nein, das glaube ich nicht von Berufswegen. Ich glaube von Berufswegen, dass die Menschen schlecht sind. Wir Menschen sind vor Gott verlorene Sünder. Und Evangelium heißt, dass Jesus gekommen ist, verlorene Sünder zu retten. Und es gibt keinen lieben Gott, der aus irgendeinem Grunde uns gut gesonnen wäre und wo wir uns darauf verlassen könnten, der nimmt uns einfach so. Sondern es gibt nur den heiligen Gott, vor dem wir als sündige Menschen nicht bestehen können, wenn wir uns nicht klar für Jesus, seinen Sohn, entschieden haben. Und deshalb sagt der Apostel Paulus hier am Schluss, weil ich aber weiß, dass der Herr zu fürchten ist, weil ich weiß, dass der Herr zu fürchten ist, suche ich Menschen zu gewinnen. Verstehst du, weil ich das weiß, weil ich aus der Bibel weiß, dass es schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Deswegen möchte ich dich für Jesus gewinnen. Das ist der Sinn dieses Gottesdienstes, das ist der Sinn aller meiner Predigten. Als ich nach dem letzten Jugendgottesdienst nach Hause kam, da lag auf meinem Schreibtisch ein Zettel, Überschrift zur Predigt. Und das ging so los. Also, so geht das nicht. So kannst du die Leute nicht zusammendonnern. Du kannst eine vollgerammelte Kirche mit jungen Leuten nicht so zusammendonnern. Leute, ich gebe das zu, dass ich mich oft im Ton vergreife. Aber ich nehme diesen Vorwurf lieber in Kauf, dass ich mal zu hart gesprochen habe, als dass mir Jesus mal vorwirft, ich hätte zu zaghaft geredet. Als dass mir Jesus mal vorwirft, ich hätte euch nicht klipp und klar gesagt, was los ist und was auf dieser Welt gespielt wird. Es wäre mir furchtbar, wenn Jesus mir mal vorwerfen würde, ich hätte euch nicht vor die klare Entscheidung gestellt. Entweder du nimmst Jesus an und du bist gerettet. Oder du lehnst ihn ab und du bist verloren. Und sündigen, davon habe ich ja das letzte Mal geredet, das heißt eben, Jesus ablehnen. Und wenn ich euch manchmal zusammengedonnert habe, dann doch bloß deswegen, weil ich euch bewahren möchte davor, dass ihr verloren geht. Ihr seid doch von Gott auserwählt für das ewige Leben. Ich habe euch gesetzt, heißt es im Johannesevangelium, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Die bleibt. Dafür seid ihr bestimmt und ich bin von Gott dafür bestimmt, dass ich euch das sage. Und dass ich euch für dieses neue Leben mit Jesus einlade. Dass du Jesus als den Herrn deines Lebens annimmst, das ist der Sinn deines Lebens. Das ist der Zweck, warum du hier auf diesem ulkigen Planeten paar Jahrzehnte rumrennst. Ich könnte es auch noch einfacher ausdrücken. Du bist hier auf der Erde, damit du in den Himmel kommst. Was ist der Himmel? Der Himmel ist der vorbereitete Platz für vorbereitete Menschen. Und ich will weiter gar nichts als dir sagen, Mann, für dich ist ein Platz in Gottes Reich vorbereitet. Und nun bereite du dich darauf vor, dass du diesen Platz auch einnehmen kannst. Der Tag, an dem Jesus wiederkommt zu Gericht, der ist nicht mehr fern. Wie wird Jesus dich antreffen, wenn er kommt? Wenn du deinen Freund erwartest, da ist es ja selbstverständlich, du wirst bestimmte Vorbereitungen treffen. Du machst sauber, du machst Feuer, du kochst Kaffee, du machst Abendbrot und genau daran wird er erkennen, ob du ihn erwartet hast. Denn wenn der kommt und der Ofen ist kalt und der Kühlschrank leer und die Bude verdreckt und der Tisch nicht gedeckt, da kannst du noch so innig blöd, mein Schorsch, ich hab so an dich gedacht. Das nimmt er dir nicht ab. Sondern er wird sagen, wenn du mich wirklich erwartet hast, da hättest du hier auch was vorbereiten können. Was wird Jesus zu dir sagen, wenn er kommt? Wird er dich vorbereitet antreffen? Der Tag, an dem Jesus zum Gericht kommt, rückt immer näher. Wenn du die Bibel liest und das, was hier steht, vergleichst mit den Ereignissen unserer Zeit, da kannst du an den Zeitereignissen wie an dem Zifferblatt einer Uhr ablesen, dass wir in der letzten Stunde vor der Wiederkunft von Jesus leben. An einer alten Sonnenuhr, da steht der Satz, es ist später, als du denkst.